SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 29. von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Jetzt ist es raus. Emine hat ihrer Tochter Sevda von ihrem ersten Kind erzählt. Sie nennt es O, was im Türkischen er, sie oder es bedeuten kann. O wurde ihr kurz nach der Geburt weggenommen und dem Bruder ihres Mannes und dessen Frau Ayşe sozusagen geschenkt, weil sie keine Kinder bekommen konnten. Hüseyin und Emine haben diesen Schmerz für sich behalten, bis heute. Aber jetzt ist alles anders. Hüseyin ist tot und O auch. O, der ein Transmann war, ist bei einem Autounfall gestorben. Es liest Sesede Tersian.
10 Millionen Seelen, zusammengepfercht in Hochhäusern und Luxusvillen und Gecekondos. Und was verbindet sie alle miteinander? Sie werden den Tod schmecken, früher oder später. Sie werden zurückkehren zu Allah. Und jene unter ihnen, die sich nicht Allah anvertraut haben, während sie hier unten auf Erden waren, jene unter ihnen, die ihrem Genuss hinterhergejagt sind, denen wird es ergehen wie der Spinne, die sich ein Haus genommen hat. Kein Haus ist so schwach und unbeständig wie das Haus der Spinne, wenn sie es doch nur wüssten. Weißt du? Sevdas Stimme weckt, so scheint es, die Stadt wieder auf. Du hörst nervöses Autohupen aus der Ferne. Ein Verrückter schreit Dinge durch die Straßen. Weißt du, was ich nicht verstehe? Fährt Sevda fort. Warum du mir das alles erzählst? Du streichst dir mit den Händen über das Gesicht, um dein Gebet abzuschließen. Dann erst siehst du Sevda an. Was meinst du? Fragst du. Na, alles. Die Geschichte von O. Baba ist tot. O ist tot. Du hättest dein Geheimnis für dich behalten können. Du hättest mir nicht erzählen müssen, dass das Kind gar nicht gleich nach der Geburt gestorben ist, sondern weggegeben wurde. Baba und du, ihr habt das Geheimnis doch all die Jahre gehütet vor uns Kindern, aber jetzt, warum jetzt plötzlich? Sevda klingt nicht wütend. Sie klingt nicht einmal traurig. Ihr Gesicht ist fahl und leer. Du zuckst mit den Schultern, Emine. Du fragst dich, wie spät es ist. 2 Uhr vielleicht? Du hättest noch 4 Stunden bis zum Morgengebet. Erzählst du es mir, damit du dich besser fühlst? Willst du dein Gewissen erleichtern? Fragt Sevda. Nein, sagst du. Ich erzähle es, weil ich muss. Du spürst die Trockenheit deiner Augen. Jedes Blinzeln brennt vom vielen Wein bei der Beerdigung, vom fehlenden Schlaf der letzten Tage. Für wen musst du es tun? Für dich? Nein, sagst du. Für Hüseyin. Für Baba. Warum? Du denkst an den Spiegel im Schlafzimmer, Emine, den du mit einem Tuch zugehängt hast vor dem Beten. Du hast ihn nicht wieder enthüllt. Was würdest du wohl sehen, wenn du jetzt aufstündest, hinübergingest, das Tuch fortnähmest? Würdest du dich selbst sehen oder würdest du Sevda sehen? Und welchen Unterschied würde das noch machen? Er hat an O gedacht, als er starb, sagst du schließlich. Woher weißt du das? Halime hat es gesagt. Die Nachbarin aus dem Stockwerk unter uns. Sie hat den Krankenwagen gerufen. Sie war hier. Sevda reibt sich die Augen, richtet sich auf. Und was hat sie gesagt? Dass er nur ein Wort gesagt hat. Divan. Divan? Wollte er sich hinlegen? Gibt es hier in der Wohnung denn einen Divan? Nein, nein. Sie hat es falsch verstanden. Er hat etwas anderes gesagt. Du hältst einen Moment inne, Du weißt, was Hüseyin gesagt hat. Du wusstest es sofort, als Halime dir nach eurer Ankunft in Istanbul in der Küche davon erzählte. Den ganzen Tag schon kreist es dir wie besessen durch den Kopf. Als Aisha am Krankenhaus verzweifelt auf dich zulief, warst du dir endgültig sicher. Als du in ihr Auge blicktest nach all den Jahren, da wusstest du endgültig, was Hüseyin zu allerletzt gesagt hatte. Er hat Civan gesagt.
Civan?
Sevda runzelt die Stirn.
Das ist Onun Name.
Wirklich? Fragt Sevda.
Aber das ist doch... Ja, es ist ein kurdischer Name.
Nein, also ja, kann sein, aber ich meine, ich dachte, oh... Nur deshalb konnte ich doch Onun Geburtsurkunde bekommen.
Ja, das dachten wir auch, sagst du.
Die Jahre in Deutschland trieben an dir vorbei. Du verlorst dein Zeitgefühl, Emine. Allein am Wachstum deiner Kinder konntest du erkennen, dass die Erde sich immer weiter drehte. Ansonsten blieb alles gleich. Der ewig graue Himmel, die ewig traurigen Gesichter, der endlose Weg, den Fluss entlang, über den du Tag ein, Tag aus die Einkaufstüten schlepptest, der dunkle Rauch, der aus der Metallfabrik aufstieg, die Luft, die nach Blechbüchse schmeckte, Hüseyins Schweigen, das Loch, das sich von der ersten Geburt an immer weiter zwischen dir und Hüseyin auftat, dieser Abgrund, der immer tiefer wurde, je länger du hineinstarrtest. Du gabst dir Mühe, über ihn hinwegzusehen. Immerhin teiltet ihr euch Nacht für Nacht das Bett. Aber es war dennoch nie so, als ob dein Mann neben dir schlief, Emine. Da lag nur ein erschöpfter, trauriger Körper, der jeden Tag zurück in die Fabrik ging, um am Abend noch erschöpfter zurückzukehren, um am Ende des Monats seinen Lohn auf den Küchentisch zu legen, von dem ihr in Karlada ohne weiteres ein ganzes Jahr hättet überleben können. In Rheinstadt reichte das Geld gerade so für den Einkauf, die kleinen Joghurts, die die Kinder mit zur Schule nahmen, die Schuhe, aus denen sie gleich wieder rauswuchsen, die Marlboros, die Hüseyin auf dem Balkon so lange rauchte, bis er müde ins Bett fiel. Zu müde, um zu sprechen oder gar Entscheidungen zu treffen. Also übernahmst du das, Emine. Wie die Kinder ihre Zeit zu verbringen hatten, welche Anschaffungen nötig waren, welche Fernsehsendungen laufen durften, was es zu essen gab, all das entschiedst du, Emine. Man könnte meinen, das sollte dir gefallen haben. Nach all den Jahren, die du bei deinen Schwiegereltern gelebt hattest, im Schatten ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Aber es gefiel dir nicht, ganz und gar nicht. Denn alles allein zu bestimmen hieß, dass du immer zu funktionieren hattest, damit die Familie funktionierte. Du warst das eine Stück, das alles miteinander verband. So sahst du das. Es machte dich nicht froh, die Dinge zu bestimmen. Nein, im Gegenteil, es war eine Last. Denn nie konntest du alle gleichzeitig zufriedenstellen. Immer hatten entweder Sevda oder Hakan oder Pedehan oder später Ümit etwas auszusetzen an den Entscheidungen, die du trafst, und bestraften dich mit ihren langen Gesichtern. Mehr und mehr kamst du dir vor wie eine der Maschinen, die Hüseyin bei der Arbeit bediente. Euer Zuhause war nicht mehr als bloß eine weitere Fabrik. Die Wäsche, das Essen, das Putzen, das Baden der Kinder, das Einkaufen, die Prospekte, die Zeit für das Frühstück, die Zeit für das Zubettgehen, die Gebetszeiten, das Einkochen und Einfrieren und Abtauen und Ersetzen von Vorräten und Berge von Müll, Müll und noch mehr Müll. Die Kinder hatten großen Respekt vor Hüseyin. Doch immer kamen sie zu dir, wenn sie etwas brauchten. Du warst es, die sie geliebt und gefürchtet, auf die sie gehört und geschimpft haben. Du warst es, die sich um sie kümmerte, wenn sie krank waren oder sich stritten oder getröstet werden mussten.
In Wahrheit blieb Hüseyin immer der fremde Mann aus ihren Sommerferien, der nun eben abends wortlos in seinem Sessel vor dem Fernseher saß, ab und zu auf den Balkon ging und mit dem Gestank nach kalter Asche zurückkam, um sich schweigend wieder an denselben Platz zu setzen. Auch du warst erschöpft, Emine. Ständig tat dir etwas anderes weh. Mal war es dein Rücken, mal deine Hand, mal waren es Kopfschmerzen, mal gleich alles zusammen. Der Arzt sagte, du seist gesund, du hättest nichts. Die Schmerzen würdest du dir bloß einbilden. Ruhen Sie sich aus, Frau Yilmaz. Also ruhtest du dich aus. Du saßt abends vor dem Fernseher, weißt du noch? In dem Herbst, in dem du mit Ümit schwanger wurdest? Die Kinder waren schon im Bett und Hüseyin bei der Arbeit, als du zum ersten Mal davon erfuhrst, was die Deutschen getan hatten. Im Fernsehen lief eine Serie mit Meryl Streep. Du mochtest ihr aufrichtiges Gesicht. Es ging um eine Familie Weiß. Du warst erst seit 4 Jahren in Deutschland, Emine. Du verstandst wenig von dem, was da gesprochen wurde, und doch war glasklar, was passierte. Es war, als ob dir jemand einen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf kippte. Was hatte man in diesem Land getan? Man hatte Menschen vernichtet, weil sie Juden waren? Und Hüseyin und du und die Kinder und die ganzen Nachbarn waren freiwillig hierher gekommen? Wie konnte das sein? Wann immer du in den folgenden Wochen zum Einkaufen aus dem Haus musstest, musterst du die Männer und Frauen auf der Straße und in den engen Gängen des Supermarkts misstrauisch. Wenn sie älter waren, versuchtest du, sie dir vorzustellen, wie sie damals als junge Erwachsene weggesehen hatten, wenn Juden weggebracht wurden, oder wie sie selbst die uniformierten Männer gerufen hatten, um sie wegbringen zu lassen, oder wie sie selbst die Uniform trugen. Das waren die Deutschen? Es ging dir nicht in den Kopf hinein, Emine, wie niemand darüber sprach und niemand davon zu wissen schien. Du fragtest Hüseyin danach. Er gab dir nur rätselhafte Antworten, einsilbig und schief. Er wollte nichts darüber hören. Du sehntest dich nach einer Schulter, an die du dich anlehnen konntest mit all dem Kram in deinem Kopf. Doch wieder entdecktest du nur diesen Abgrund zwischen euch. Du blicktest hinein und begannst ihn zu füllen. Du fülltest ihn mit deinen Ängsten und Vermutungen darüber, was bloß in Hüseyins Kopf vor sich ging, wenn er nachts im Schlaf redete oder abends stundenlang schweigend vor dem Fernseher saß oder manchmal kurz vor dem Schlafen beschloss, noch einmal vor die Tür zu gehen. »Es ist spät, Hüseyin. Warum kommst du nicht schlafen?«
»Ich bin noch nicht müde. Ich gehe spazieren.«
Du hast aus dem Fenster beobachtet, wie sich Hüseyin auf der Straße eine Zigarette anzündete und dann in Richtung Fluss lief. Seine schlaksigen Beine gingen so schnell, als habe Hüseyin noch etwas Wichtiges zu erledigen. Du legtest dich ins Bett und bliebst wach, bis du endlich den Schlüssel in der Wohnungstür hörtest. Du maltest dir 1000 Dinge aus, Emine, die Hüseyin da draußen tat, mitten in der Nacht. Du achtetest plötzlich akribisch auf die Uhrzeiten, zu denen er von der Arbeit nach Hause kam. Bei jeder Überstunde wurdest du stutzig, maltest dir neue Dinge aus. Und dann, eines Tages, es war im Sommer, kurz nach Mittag, Pedehan und Ümit waren in der Schule. Hakan, Gott weiß wo. Sevda längst verheiratet und weg. Du hattest die Wohnung gesaugt und eine Suppe aufgesetzt. In einer Stunde würde Hüseyin nach Hause kommen. Da klingelte das Telefon. Hallo? Jemand am anderen Ende der Leitung legte auf. Du legtest den Hörer zurück und gingst wieder in die Küche, den Salat waschen. Es klingelte erneut. Du liefst zurück. Hallo? »Entschuldigen Sie, dass ich störe«, sagte eine Stimme auf Türkisch. »Ist Hüseyin Yilmaz zu Hause?« Dein Herz pochte wie wild.
»Wer will das wissen?«
Da war ein Rauschen im Hintergrund, doch die Stimme sagte nichts. Hallo? Wer dran ist, habe ich gefragt.
Hier ist Hassan, ein Kollege von Hussein.
Du dachtest kurz nach.
Hassan, ja? Welcher Hassan denn?
Wir kennen uns von der Arbeit.
Du wurdest so wütend, Emine. Du fingst an zu lachen wie eine Verrückte.
Hör mal, denkst du, ich bin ein Esel? Weder heißt du Hassan, noch bist du ein Kollege meines Mannes. Wenn du sein Kollege wärst, wüsstest du, dass Hussein Frühschicht hat und nicht zu Hause ist. Also lass uns in Ruhe und ruf hier nie wieder an, sonst bring ich dich um.
Du knalltest den Hörer hin und sahst das Telefon noch eine Weile an, als würdest du darauf warten, dass es nochmal klingelte. Du würdest diesmal gar nicht erst fragen, wer wirklich dran war. Du konntest dir denken, wer dran war. Die Stimme klang so verunsichert und gepresst, dass sie keinen Zweifel mehr daran ließ. Eine seltsame Genugtuung durchströmte dich. Du hattest es geahnt und nun war es wahr. Hussein hatte eine andere. Die Genugtuung hielt aber nur Momente. Dann sacktest du wie ein hilfloses Kind auf dem Boden hinunter und begannst zu weinen und zu schluchzen, wie du es seit On- und Abreise nicht mehr getan hattest. Bis zum Abend hieltst du es aus. Dann stelltest du Hussein zur Rede.
Er sagte, er wisse nicht, wovon du reden würdest. Er kenne keinen Hassan und ignorierte deine Fragen.
Die Möwe über seinen Augen blieb gleichgültig und still, als seist du gar nicht im Raum. Du kamst dir so hilflos vor, Emine, dass du dir den Mantel überwarfst und einfach aus dem Haus ranntest. Die Wohnungstür knallte so heftig zu, dass du selbst einen Schreck davon bekamst. Du liefst in die Nacht hinaus und wusstest nicht, wohin mit dir. Du warst noch nie in deinem Leben so spät am Abend allein vor der Tür gewesen. Du gingst am Fluss entlang und weintest. Das Rauschen der Strömung schluckte dein Schluchzen und Wimmern wie ein tröstender Freund. Irgendwann fand Hussein dich. Er parkte das Auto am Straßenrand, stieg aus und blieb wortlos im Dunkeln stehen. Ein großes, schmales Gespenst. Du stiegst ins Auto ein. Ihr spracht nie wieder darüber. Aber natürlich vergaßt du den Anruf nicht. Jahre später noch grübeltest du darüber, was damals passiert war, wer am Telefon gewesen war. Aber selbst wenn es das gewesen war, was du befürchtet hattest, wenn es tatsächlich eine Frau gewesen war und selbst wenn Hussein es zugegeben hätte, hattest du eine andere Wahl, als alles zu akzeptieren und einfach immer weiter zu funktionieren, Emine? Und dann die Sache mit dem Archer. 5 Jahre waren inzwischen vergangen. Die Metallfabrik hatte längst geschlossen. Hussein arbeitete nun in der Kartonfabrik. Eines Morgens standst du in deiner Straße und starrtest auf einen Baum. Er hatte sein Laub abgeworfen, mitten im Frühling. Dich überkam eine Angst. Die Luft schmeckte wieder nach Blechbüchse, obwohl aus der Fabrik seit Jahren kein Rauch mehr aufgestiegen war. Nur Tage später sahst du aus dem Wohnzimmerfenster, wie Arbeiter das alte Fabrikgelände absperrten und mit einer riesigen Frischhaltefolie zudeckten. Männer in weißen Schutzanzügen kamen. Sie trampelten durch die Nachbarschaft, trugen nach und nach die Erde von allen Vorgärten und Grünstreifen und Wiesen ab, um neue auszulegen. Du fragtest Hussein, was zum Teufel das sollte.
»Irgendwelche Stoffe von der alten Fabrik«, antwortete er. »Die Stadt wolle nur sicher gehen, dass sich niemand vergifte.«
Das letzte Wort hallte in deinem Kopf nach, Emine. »Vergiftet.« »Warum trugen die Männer Schutzanzüge? Warum kamen sie erst Jahre, nachdem die Fabrik geschlossen war? Man hatte euch doch längst vergiftet.«
»Hussein, Sie haben mich krank gemacht.«
Aber Hussein winkte bloß ab. In Deutschland gäbe es doch Regeln und Gesetze für so etwas. Niemand würde hier vergiftet. Er selbst habe schließlich jahrelang dort in der Fabrik gearbeitet. Und ihm gehe es doch gut.
Aber dir ging es nicht gut, Emine. Dir ging es nicht gut. Du spürtest nämlich das Gift. In deinen Händen, in deinem Rücken, in deinem Kopf, überall. Und es war nur eine Frage der Zeit, dass auch die anderen es spürten. Den ganzen Sommer über erlaubtest du Ümit nicht draußen zu spielen. Du rietst auch deiner Nachbarin Feraye, ihre Kinder nicht rauszulassen. Aber Feraye lachte nur darüber. Feraye, die dir jedes Mal einen prüfenden Blick zuwarf, wenn sie in den Nachrichten von diesen Terroristen sprachen. Feraye, deren Mann gerade erst einen lebenslangen Kredit aufgenommen hatte, weil sie eine Wohnung im Haus nebenan gekauft hatten. Sie stellte es so dar, als wäre das alles mit den neuen Böden und den Männern in Schutzanzügen völlig normal, als würdest du bloß übertreiben.
»Alles in Ordnung hier, Emine?«
»Allen geht es gut,
außer anscheinend dir.
Du solltest aufhören, ständig von diesem Gift zu reden, sonst denken die Leute, du wärst verrückt.« Du standest auf dem Blumenteppich am Fenster und starrtest zum abgesperrten Gelände hinüber, als Hüseyin zu Hause anrief, um zu sagen, er müsse Überstunden machen. Misstrauen durchfuhr deine Schläfen, Emine. In der Kartonfabrik hat es noch nie Überstunden gegeben. Du hast beschlossen, eine halbe Stunde zu warten und dann Feraye anzurufen, deren Mann auch dort arbeitete. Du machtest Mittagessen für Perihan, die gerade aus Frankfurt gekommen war. Als Perihan unter der Dusche stand, gingst du gleich zum Telefon, damit du ungestört reden konntest.
»Hallo, was machst du, Feraye?«
»Wir essen gerade zu Mittag mit Osman. Was gibt's, Emine?«
»Ach, Hüseyin ist noch nicht zu Hause. Vielleicht weiß Osman, ob er noch Überstunden machen musste. Er hat nicht angerufen. Ich mache mir schreckliche Sorgen.«
»Du und deine Sorgen, Emine? Aber warte, ich frage ihn.«
»Osman?«
Osman sagt, dass Hüseyin vor der Fabrik einen jungen Mann getroffen hat. Sie wollten in die Stadt gehen oder so. Ist das ein Verwandter? Hört sich nicht so an, als müsstest du dir Sorgen machen, Emine.«
Du hast aufgelegt und angefangen, wie wild zu schreien. Deine Schritte wussten nicht wohin, trieben dich durch alle Zimmer. Diesmal trugen sie dich nicht hinaus und an den Fluss. Diesmal jagten sie dich woanders hin. Und du ließt es geschehen, Emine. Du ließ dich tragen von deinen Gliedern, die sich in ihrer Panik und Wut selbstständig machten und Wege suchten, alles zu stoppen. Du fandst dich im Bad wieder. Du sahst noch Perihan nackt aus der Dusche, die zwei Schritte auf dich zuhasten und dir die Arche-Flasche aus der Hand schlagen. Ein Tropfen ätzte dir die Speiseröhre hinunter. Du erbrachst dich auf den selbstgehäkelten Klodeckelbezug.